Ja, es ist immer ein gewisses Risiko, wenn man als Pastor persönlich wird. Ihr habt es schon gehört vorher, dass ich gerne über ein Herzensthema reden möchte. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob das geht. Ist es schon? Gut, jetzt sind wir schon zu weit. Jawohl, genau. Heartbeat, mein Herz an Jesus verlieren. Und wenn ihr gut schaut, seht ihr, ist ein bisschen doppeldeutig, oder? Es ist auch wirklich mein Herzschlag. Ja, Jesus über alles lieben. Das ist schon früh losgegangen in meiner Kindheit. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Als ich ungefähr 10 gsi bin, sind wir mit meinem Bruder zusammen in einer Pfingstgemeinde gebeten für meinen kranken Bruder. Und ich mag mich gut erinnern, wie der Älteste dort mich durch die grossen Augenbrauen durch angeschaut hat und gefragt hat: Junger Mann, für was soll ich für dich beten? Und aus meinem Kinderherz ist so rausgesprudelt: Ich will gern Prediger werden. Ich sehe mich heute noch vor dem Stuhlknündeln, höre dem an, reden, beten. Und auf einmal hört er auf beten und sagt: Jesus will dir sagen, du wirst mit deinem ganzen Leben ihm in seinem Reich dienen. Der kleine Mann ist überglücklich gewesen. Ein bisschen später habe ich meine Eltern gefragt, wieso ich eigentlich als Kind das Abendmahl nicht nehmen durfte, am Sonntagmorgen. Ich hätte doch Jesus jetzt schon gern. Und meine Eltern haben das dann organisiert, dass ich das auch durfte. Und ich mag mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, auf unserem Heimweg, haben wir am Schwimmen in Baden-Wettig, ich bin Aargauer, wie ihr gesehen. Übrigens haben wir mit euch mal ein Jungskilager gemacht im 78. Mit der Brücke zusammen. Das war etwas. Oh, du hast übrigens da noch Leute, haben sich kennengelernt. Der Peti und Conny. Die müssen, glaube ich, noch irgendwo in der Gemeinde sein, oder? Gut. Also, auf dem Heimweg von der Gemeinde sind wir immer an dem Schwimmbein vorbeigelaufen. Und ich mag mich ganz gut erinnern. An dem allerersten Abendmahl bin ich erfüllt vom Heiligen Geist bei der Familie vorausgekumpelt und habe Freudentanz gemacht, da am Trottoir entlang. Und so habe ich eigentlich als Kind schon früh mein Herz an Jesus verloren. Aber wie das so ist, gibt es auch in jeder Beziehung gibt's auch Krisen. Und Beziehung zu Jesus ist für mich kein andauernder Freudentanz. Es gibt Tiefschläge, es gibt Distanz in unserer Beziehung. Aber auch wenn ich von mir selber oder auch von Jesus enttäuscht war, etwas ist immer geblieben. Ich habe mein Herz an Jesus verloren. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie ist das möglich? Wie kann man Gott über alles lieben, was man ja nicht sieht, was man nicht hört? Und ich möchte Ihnen von zwei Personen erzählen. Der erste ist der Paulus. Er schreibt, dass er sich als unwürdig empfindet, Apostel genannt zu werden. Und das stimmt völlig. Er war ein elender Kerl. Er hat in seinem ersten Leben, also in seinem alten Leben, hat er Christen verfolgt und umbringen lassen. Und diese Schuld begleitet ihn das ganze Leben. Er schreibt dann einmal einisch: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Es ist eben nicht sein grosses Wissen, auch nicht seine Leistungsfähigkeit. Es ist Gottes Gnade, die ihm zeigt, wie finster sein Herz ist. Es ist der Heilige Geist, der ihm Heilung schenkt. Und Gnade ist ein bisschen ein verstaubtes Wort. Aber mir ist das unglaublich wichtig. Schaut mal die Aussage, die Philipp Jensi macht. Lesen Sie bitte mal für euch und bewegt die mal für euch selber. Was empfindest du, wenn du das so liest? Wenn du liest, es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt. Jetzt spitzt das die Jensi noch zu und sagt: Gnade heisst, es gibt nichts, was wir tun können, damit uns Gott weniger liebt. Das ist schon noch ein bisschen schwieriger. Gottes Liebe zu dir ist überwältigend. Es wird nie eine grössere Liebe geben als die Liebe, die sich selber aufgibt. Und das ist nicht symbolisch. Dann kann Jesus wirklich kommen und sich selber aufgeben und kann sterben für alles Böse in der Welt. Alles auf sich nehmen, was wir verbockt haben. Und trotz unserem besserwisserischen, rebellischen Herz entscheidet sich Gott, uns zu lieben. Bedingungslos, mit unseren Schattenseiten. Gott liebt dich mit all dem, wo du dich schämst dafür. Musst du dir das mal vorstellen? Ja, der Paulus, er hat es verstanden. Und wenn wir fragen, wie kann man Gott über alles lieben, dann ist einfach das Geheimnis dahinter, dass Gott uns zuerst liebt, so bedingungslos. Die zweite Person, die enorm unter dem Scheitern gelitten hat, ist der Petrus. Und der Petrus, wir lesen das in Johannes 21, wie er als Jünger am auferstandenen Jesus begegnet. Und man spürt gut, wie der Petrus rauskommt aus einem persönlichen Versagen. Er hat Jesus begleitet, so ein bisschen im Geheimen, und hat dann, also wo sie Jesus verhaftet haben, und hat dann Jesus dreimal verleugnet und gesagt, ich kenne dich nicht. Und ein paar Tage vorher hat er noch lautstark gerufen, ja, ich komme mit dir bis in den Tod. Und jetzt, ungefähr eine Woche später, wo Jesus schon verstanden ist, stehen sie am See. Und er weiss nichts mehr anders, mit sich selber anzufangen, als zu sagen, ja, ich mache das, was ich schon gut kann. Ich gehe fischen. Und jetzt ist Jesus noch nicht fertig mit dem Petrus. Er sagt, will ich den Mann so gern haben, hilf ich ihm jetzt, sein Scheitern zu überwinden. Und er macht das ganz direkt und sehr peinlich. Im Kreis von seinen Jüngern fragt Jesus den Petrus, Petrus, hast du mich lieber, als die anderen mich gern haben? Was würde er da antworten in einer Gruppe? Hä? Das ist ziemlich peinlich, oder? Vor allem, wenn wir gerade, haben ja alle gewusst, was er angestellt hat, der Petrus. Und jetzt trifft genau die Frage den Kern von Petrus. Wieso muss er immer zuvorderst sein? Wieso muss er immer der Erste sein? Die Leute die Klappe haben. Wieso muss er zuerst aufs Wasser im Boot? Was treibt ihn wirklich an? Ist es wirklich die Liebe zu Jesus? Oder will er sich selber als grosser Mann darstellen? Beachtung bekommen, alle müssen sehen, wie genial er ist. Und jetzt fragt ihn Jesus ganz direkt. Hast du mich lieb? Und er fragt ihn dreimal. Und es sieht so aus, wie wenn sie Jesus nicht glauben würde. Und der Petrus sagt, du weißt doch alles. Weißt doch, dass ich dich gern habe. Und Jesus gibt ihm dreimal die gleiche Antwort. Hüt meine Schafe, weide meine Lämmer. Ja, was für eine Frage. Und jetzt ist etwas ganz wichtig. Aus dieser Frage, die Jesus an Petrus stellt, Petrus, hast du mich lieb? Aus dieser Frage entwickelt sich der Auftrag, wo Jesus ihm sagt, okay, wenn du mich gern hast, dann gang, weid meine Schafe, hilf anderen, mich gern zu haben. Und so kommt die Liebe von Jesus, die Liebe zu Jesus, findet den Weg von Petrus im Herz zu anderen, zu anderen, zu anderen, zu meinen Eltern und auch zu mir. Und was ist jetzt das Geheimnis? Was denken Sie, ist das Geheimnis von dieser Liebe, die Petrus und auch mich angezündet haben? Schau mal, Jesus fragt Petrus kein einziges Mal, hey, du bist eigentlich schon ein ziemlicher Waschlappen, hä? Hast du so grosse Klappe, willst du mich in den Tod begleiten? Und dann lügnest du dreimal, dass du mich kennst. Jesus fragt kein einziges Mal nach dem Versagen von Petrus. Nie. Er fragt nur etwas. Hast du mich lieb? Und ich möchte das dir heute Morgen ganz persönlich zusprechen. Jesus wirft dir nicht vor, warum hast du Mist gebaut? Warum hast du versagt in einer Beziehung? Warum hast du den anderen dort verleugnet oder was auch immer? Er fragt dich nur heute Morgen, liebst du mich? Und er fragt das, weil er die Freundschaft zu dir will. Das ist der Kern. Das ist der Kern, um das geht es. Jesus wird in Markus 12 vom Schriftgelehrten gefragt, hey, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Jesus zitiert da aus 5. Mose. Und in diesem Buch geht es um die leidenschaftliche Liebe, die Gott zu seinem Volk hat. Und um die Frage, ist Israel bereit, die Liebe zu erwidern? Und Jesus sagt, Gott zu lieben ist das Erste und das Wichtigste. Aber ich stelle nochmal die Frage, wie können wir das? Wie können wir das so exklusiv, so leidenschaftlich, so intensiv? Und wir schauen den Vers jetzt noch ein bisschen genauer an und versuchen, das daraus heraus zu verstehen. Zuerst einmal sehen wir, dass da ganz bewusst geredet wird von deinem Gott. Das ist das Erste. Es geht um eine persönliche Beziehung. Erst wenn ich kann sagen, Gott ist mein Gott. Erst wenn ich kann sagen, hey, du bist der Herr von meinem Leben. Dann ist es möglich, wirklich zu lieben. Und das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Aber jetzt sehen wir das Erste. Das Erste ist Liebe von ganzem Herzen. Liebe von ganzem Herzen. Wie macht man das? Ich finde es immer wieder mal so ein bisschen lustig, wenn Fußballer die Nationalhymne singen und ihre Hände da anschlagen und lauthals mitsingen. Und dann gibt es noch die anderen nachher, die in der Stube, die aufstehen und das Gleiche machen. Genau. Auch wenn das doch ein bisschen Show ist, es drückt doch etwas aus. Ihr kennt das alle. Hand aufs Herz, oder? Was heisst Hand aufs Herz? Wir meinen es ehrlich, meinen es von Herzen, meinen es ganz, oder? Hand aufs Herz. Willst du Gott von Herzen lieben? Der John Osborne hat einen Roman geschrieben, Liebe ist die beste Therapie. Und er erzählt von einer Sarah, jeder liebt sie, sie aber liebt niemand. Mit 14 vertrüllt sie allen jungen Männern in der Schule den Kopf. Und auch der verliebte Rob, Tag und Nacht träumt er von ihr. Und dann, viel Jahre später, der Rob ist unterdessen schon 50 und plus, seine Ehefrau ist an einem Tumor gestorben. Da begegnet er doch der Sarah in einer Bergwanderung. Einfach im Nirgendwo begegnet er dieser Frau. Und was passiert? Der Blitz von der Liebe schlägt ein, wie wenn es das erste Mal gewesen wäre. Am Rob seine Schwester warnt ihn und sagt, hey, die Sarah, die war im Fall schon 5-mal geheiratet. Du wärst ihre 6. Mal. Wieder viele Jahre später, unterdessen sind Sarah und der Rob bereits 10 Jahre geheiratet, antwortet der Rob seiner Schwester, weißt du auch, weshalb Sarah 5-mal verheiratet war? Sie war damals die ganze Zeit auf der Suche nach Liebe, hat sie aber nie gefunden. Die Geschichte, die bewegt mich. Es scheint in unseren Herzen eine unstillbare Sehnsucht nach Liebe zu geben. Und ich glaube, dass das ein Geschenk ist von Gott, diese Sehnsucht nach Liebe. Gott hat das eingepflanzt in unsere Menschenherzen. Durch die Möglichkeit, gern zu haben, zu lieben, können wir uns verbinden mit anderen Menschen und können uns verbinden mit Gott. Und dabei ist die Liebe manchmal so geheimnisvoll. Man könnte sie manchmal nicht finden. Und manchmal überrascht sie uns. Gott von Herzen lieben. Am Hiob, sein vierter Freund, sagt zu ihm, Hiob 33, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Der Elihu, so heißt der Freund, er sagt, alles, was mich ausmacht, ist Gott. Gottes Geist macht, dass mein Herz schlägt. Gottes Geist macht, dass mein Herz schlägt. Der Atem des Allmächtigen belebt mich. Also, Gott liebe von ganzem Herzen. Das kannst du, indem du lebst. Immer in deinem Alltag, wenn du unterwegs bist, du liebst Gott, indem du lebst. Das Bewusstsein, er ist immer bei mir. Jeder Herzschlag ist von Gott gemacht. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie bewusst ihr euch ein Herz gehört schlagen. Das schlägt einfach, oder? Manchmal lieben wir Gott unbewusst. Einfach, weil wir ihn lieben. So wie dein Herz schlägt, so liebst du Gott. Von Herzen, Gott lieben heisst, du liebst ihn immer. Immer. Manchmal sehr unbewusst und manchmal sehr bewusst. Das Zweite. Lieb Gott aus deiner ganzen Seele. Ziel steht auch meistens in der Bibel für Emotionen und Empfindungen. Gott mit der Seele lieben, das mache ich sehr gerne in Anbetungszeiten. Da kann ich Gott so ein bisschen meine Gefühle verschenken. Da entsteht auch einfach eine Fröhlichkeit. Manchmal ist auch eine gewisse Traurigkeit da. Das gibt es auch in Anbetungszeiten. Aber das Schöne ist, in Anbetungszeiten, ich merke, es geht nicht um mich. Es geht um ihn und wir als Gemeinschaft. Es geht nicht um uns, wir beten miteinander den alleinigen Gott an. Eine riesige Freude, so können Gott anzubeten. In den letzten Jahren habe ich auch noch eine weitere Dimension entdeckt von Gott begegnen in der Stille. Kontemplation ist so ein bisschen das Fremdwort dafür. Das heisst, Gott anschauen. Gott anschauen und ihn betrachten. Über diese Entdeckung gibt es jetzt viel zu sagen, aber ich möchte auch eine Abkürzung nehmen, weil ich noch ein bisschen mehr sagen zum dritten Punkt. Nämlich, Gott aus unserem ganzen Verstand lieben. Ich habe euch schon gesagt, dass Jesus da zitiert, 5. Mose 6. Und jetzt ist etwas erstaunlich. Ich weiss nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Im ganzen Alten Testament finden wir einen dreifachen Schritt. Dort heisst es immer, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und jetzt erweitert Jesus das Gebot. Das ist die Stelle, wo er das macht. Er erweitert das Gebot und sagt, das vierte ist, liebet Gott von ganzem Verstand. Und er erklärt uns nicht, warum er das Gebot erweitert. Sagt er uns nicht. Ich interpretiere, und ich sage ganz ehrlich, das ist meine Interpretation. Das kann man vielleicht auch anders sehen. Ich glaube, dass Jesus in seinem kulturellen Umfeld redet. Der Sokrates und der Platon haben 400 Jahre vor Jesus damit angefangen, den Mensch und sein Denken in den Mittelpunkt zu setzen. Erkennen, wissen, verstehen. Um das hat sich alles gedreht in der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat. Die griechischen Philosophen haben 600 vor Christus bis 200 vor Christus Grundlage gelegt von allem wissenschaftlichen Denken, das bis heute gilt. Und dabei ist unser menschlicher Verstand der Mittelpunkt. Allerdings sind sie auch ehrlich gewesen. Es gibt eine so ganz berühmte Aussage vom Sokrates, wo er sich verabschiedet hat, bevor er gestorben ist, sagt er, ich weiß, dass ich nichts weiß. Okay. Die griechischen Männer sind dafür bekannt, dass sie den ganzen Tag können diskutieren miteinander über irgendwelche Erkenntnisse. Übrigens in Klammern angemerkt, die Frauen, die haben geschafft, dass es möglich war, dass Männer können diskutieren. Das Thema vertiefen wir auch nicht. Wenn Jesus das Liebesgebot um den Verstand erweitert, dann ist das für uns westlich geprägte Leute eine riesen Herausforderung. Für mich ist es eine grosse Herausforderung. Ich sage das ganz ehrlich. In diesem Juni konnte ich einen unbezahlten Urlaub noch einziehen, der letztes Jahr nicht möglich war. Und ich habe Stillwerden eingeübt während ungefähr 3 Wochen. Ich war 2 Wochen davor in Island. Ganz allein. Wer gut schaut, sieht ohne mein Zelt. Nehmt einfach mal so ein bisschen die Einsamkeit in euch auf. Das ist nicht mein Boot dort unten. Um den Rucksack leicht zu behalten, habe ich kein Buch mitgenommen. Nicht einmal die Bibel. Genau. So ganz allein mit Jesus. Ich habe extrem vieles mit ihm bewegt, stundenlang mit ihm geredet. Und ein Thema, es sind dann manchmal wie so Themen aus der Seele hochgekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und eins von diesen Themen, die aufgekommen sind bei diesen langen Hikings, war, dass ich gemerkt habe, wie ungläubig ich eigentlich bin. Ich. Je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, ich verstehe Jesus manchmal einfach nicht. Ich verstehe Gott nicht, warum einer so handelt und einer so handelt. Wir beten mit jemandem so und er wird berührt oder sogar gesund und mit jemandem beten wir genau gleich und es scheint nichts zu passieren. Und ich merke, je länger ich auch die Bibel manchmal nicht mehr verstehe oder nicht erklären kann, und dann bin ich noch Theologe zu allem Unheil, oder? Das sollte man ja können. Und in dieser Abgeschiedenheit habe ich ganz viel mit Jesus gerungen um diese Fragen, ganz ehrlich. Und gemerkt, mir steht immer wieder der Verstand im Weg. Jesus mit meinem ganzen Verstand lieben, wie geht das? Sicher nicht so, dass ich den Verstand abstelle und einfach blind vertraue. Aber Jesus mit dem ganzen Verstand lieben bedeutet für mich, es nicht verstehen, aushalten. Demütig genug zu sein, zu sagen, ich verstehe nicht. Ehrlich dazu stehen, dass ich mit Jesus ringe und ihn trotzdem über alles gern habe. Auch über meinen Verstand raus, wo manchmal einfach den Kopf schüttelt. Ja, ich weiss nicht, wie es hineingeht bei dieser Frage. Das Letzte, Gott liebe aus ganzer Kraft. Und ihr habt heute Morgen schon viel hören müssen, darum erzähle ich euch zum Schluss eine Geschichte und lese die vor. Der John Ortberg hat die geschrieben in einem Buch. Er schreibt von sich selber. Das staatliche Pflegeheim ist kein angenehmer Ort. Es ist gross, hat zu wenig Personal und ist überfüllt mit senilen, hilflosen und einsamen Menschen, die nur etwas nämlich auf den Tod warten. Und an diesem Tag schaute ich mich nach Leuten um, die noch lebendig genug waren, um eine Blume und ein paar ermutigende Worte entgegenzunehmen. Auf diesem Flur schienen die schlimmsten Fälle untergebracht zu sein. Sie waren festgeschnallt in ihren Rollstühlen und sahen völlig hilflos aus. Am Ende des Flurs sah ich eine alte Frau. Und ihr leerer Blick und die weißen Pupillen zeigten, dass sie blind war. Die Hörhilfe an ihrem Ohr sagte mir, dass sie fast taub war. Eine Seite ihres Gesichts wurde von einem Krebs weggefressen. Eine eiternde Wunde verunstaltete ihren Mund so, dass sie unaufhörlich sabberte. Später erfuhr ich, dass diese Frau 89 und seit 25 Jahren hier war, bettlägerig, blind, fast taub und allein. Sie hieß Mabel. Ich drückte ihr die Blume in die Hand und sagte, hier eine Blume zum Muttertag. Sie hielt die Blume vor ihr Gesicht und versuchte daran zu riechen. Dann sprach sie. Zu meiner Überraschung waren ihre Worte ganz offensichtlich und von klarem Verstand geformt. Sie sagte, Dankeschön, das ist lieb. Aber ich kann die Blume nicht sehen. Kann ich sie jemandem anderen weitergeben? Ich sagte, ja, natürlich. Und schob sie im Rollstuhl den Gang hinunter, wo wir einen anderen Patienten fanden. Mabel streckte die Blume hin und sagte, hier, die Blume ist von Jesus. In diesem Augenblick dämmerte es mir, dass dies keine gewöhnliche Frau war. Später erfuhr ich ihre Geschichte. Sie wuchs in einem kleinen Bauernhof auf, den sie mit der Mutter allein bewirtschaftete, bis diese starb. Dann führte sie den Hof alleine weiter, bis sie erblindete und sie in dieses Pflegeheim kam. 25 Jahre ging es konstant bergab mit ihr. Sie wurde immer schwächer und kränker, hatte permanent Schmerzen und der Krebs verunstaltete sie immer mehr. Sie nässte das Bettzeug und der Gestank war unerträglich. Mabel und ich wurden Freunde. Und ich besuchte sie oft in den nächsten 3 Jahren. Ich las ihr aus der Bibel vor und zusammen rezitierten wir alte Kirchenlieder. Da tauchte bei mir auf einmal die Frage auf, was geht Mabel eigentlich in all den vielen Stunden, Wochen, Jahre durch den Kopf? Und ich fragte, Mabel, was denkst du, wenn du hier so liegst? Sie antwortete, ich denke über meinen Jesus nach. Jetzt saß ich da und überlegte, wie schwer es mir fiel, auch nur 5 Minuten über Jesus nachzudenken. Und ich fragte, was denkst denn du genau, wenn du über Jesus nachdenkst? Sie erwiderte so langsam, dass ich gut mitschreiben konnte. Ich denke darüber nach, wie gut er zu mir war. Er war schrecklich gut zu mir in meinem Leben. Weißt du? Eine Menge Leute würden mich auslachen, aber das ist mir egal. Ich habe Jesus lieb. Er ist für mich alles in der Welt. Und dann versuchte sie das Lied zu singen, Jesus ist alles für mich, mein Leben, meine Freude, mein Alles. Er ist meine Stärke, Tag für Tag, ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Niemand sonst kann mich so aufmuntern. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Gott liebe aus ganzer Kraft. Wie viel Kraft hat die Frau noch, Mabel? Nicht mehr viel. Und das berührt mich. Wie kann man in einer solchen Lebensgeschichte ein brennendes Herz für Jesus behalten? Ihr Körper ist praktisch zerstört, aber ihre Liebe hat eine übernatürliche Kraft. Das ist die Kraft der Liebe Gottes. Gott liebe mit aller Kraft. Und um diese Liebe möchte ich jetzt beten heute Morgen. Ich möchte dafür beten, dass uns diese Liebe neu erfasst und wir von dieser Liebe wie neu gepackt werden. Und ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht. Das Musikteam, ihr könnt euch schon parat machen, gern. Für das Lied, das wir nachher singen. Bitte steht doch auf, dass wir zusammen beten können. Vater im Himmel, es ist ein riesiges Geschenk, dass du etwas in unsere Herzen einlegst, wo wir selber nicht können. Wir können das selber nicht machen, die grosse Liebe, die du zu uns hast und überhaupt die Liebesfähigkeit, die du uns gibst. Ich will dir von ganzem Herzen danken. Und ich will dir heute Morgen sagen, Jesus, ich habe dich lieb. Ja, und ich will jetzt alle, die da sind, auch einladen, in einem Moment von der Stille, Wenn du Jesus das auch sagen willst, dann brauch jetzt den Moment von der Stille. Und sag ihm das, was du auf dem Herzen hast. Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass das möglich ist, dich gern zu haben. Du siehst, dass mein grösster Knopf der Verstand ist, der mir manchmal im Weg steht. Und ich danke dir, dass du mir kannst helfen, dich mit meinem ganzen Verstand zu lieben und dass du jedem hier innen auch kannst helfen, dort, wo es ein oder andere Knöpfe und Fragen hat, dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit ganzer Kraft gern zu haben. Jesus, wir haben diese Sehnsucht in unseren Herzen, dass wir das Grösste und das Wichtigste, was du sagst, das Grösste und Wichtigste ist, können tun und leben in unserem Alltag. Und dass das nachher weitergeht zu unseren Nächsten, die wir lieben sollen, wie wir uns selber gern haben. Du kannst uns helfen. Ich möchte dich ganz fest bitten für Krishona Brugg, dass die Stadt Brugg etwas gespürt von deiner Liebe, die da innen lebt, in deinen Herzen. Dass morgen Morgen am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, wo auch immer, etwas lebbar, erlebbar wird von deiner Liebe. Du kannst uns das schenken. Ganz ein grosses Danke. Jesus, dass du uns so bedingungslos annimmst. Amen. Wir bleiben gerade stehen für das Lied. Und nachher wird der Simon dann das Abendmahl einleiten. Bea und ich werden auch bereit sein, mit euch zu beten, dort hinten rechts, wenn ihr das gerne wollt.